weitergeben. Und das hat die katholische Kirche immer verstanden und immer gelehrt. Immer, sagt das Konzil von Trient im 16. Jahrhundert. Und tatsächlich immer. Das heißt, es kann keinen Augenblick geben, wo es anders gelehrt wurde oder in Zukunft anders gelehrt werden kann und möglich. Dann ist das nicht mehr die Kirche Jesu Christi. Wenn jemand anders lehrt als das, dann ist es die Kirche dieser Person, die solche Thesen vertritt, oder dieser Gemeinde. Die sollen sich dann nennen, wir sind nicht römisch-katholisch, wir sind nicht die eine heilige katholische und apostolische Kirche, also apostolische Tradition, sondern wir sind vielleicht eine Kirche katholische, aber mit einem Zusatz, vielleicht katholisch-deutsch, katholisch-französisch, katholisch, dann einen Ort können wir auch nennen, katholisch von Pinkafelder katholische Kirche und so weiter. Und das ist tatsächlich, das machen ja die Protestanten und die Sekten, die jeder benennen sich dann nach ihrem eigenen Ort oder nach ihrem Gründer oder nach ihrem Guru, nach ihrem Theologieprofessor, dem neuesten Ideen benennen sie sich dann. Aber wir benennen uns, wir sind römisch-katholisch. Und das ist eine Garantie, wenn wir den Zusatz römisch hinzu, das ist eine Garantie, dass wir tatsächlich die echte katholische Kirche sind, Gottes. Weil nur der Zusatz römisch gibt uns die Garantie, dass wir die echte katholische Kirche sind. Die apostolische Kirche. Weil der Apostel Petrus eben der römische Bischof war. Und der Apostel Petrus ist ja der erste der Apostel von Gott erwählt, von Christus. Und somit ist das römische, also der Nachfolger Petri, wenn wir mit ihm in Verbindung bleiben und auf sein Lehramt auch hören, dann sind wir immer und bleiben katholisch. Dann brauchen wir keinen anderen Zusatz mehr. Und wenn einer sich sagt, wir sind Kirche, ja, wir sind katholisch, dann muss man sagen, seid ihr römisch-katholisch? Und dieses römisch muss man hervorheben. Ich denke, die könnten das nicht mit gutem, ehrlichem Gewissen sagen, dass sie römisch-katholisch sind. Weil dann müssten sie das Lehramt des Papstes befolgen und seine Anweisungen, sonst ist das nicht ehrlich. Oder müssen sie dann sagen, wir sind halb römisch-katholisch, ja, das vielleicht. Oder ein Viertel römisch-katholisch, aber nicht ganz römisch-katholisch. Und das ist ganz römisch-katholisch, ist die eine heilige katholische apostolische Kirche. Das ist apostolische Kirche. Alles andere ist defekt in irgendeiner Weise. Also, und das Konzil von Trient sagt weiter, der Heiland im Abendmahlsaal hat dieses Priestertum und das Opfer der Eucharistie gestiftet. Während der Feier des alten Pascha, also des alten Ostermahles, welches die Schar der Kinder Israels zum Gedenken an den Auszug aus Ägypten opferte, jedes Jahr einmal. Interessant, dass auch das Konzil hier spricht und die Heilige Schrift, dass selbst das sogenannte jüdische jährliche Ostermahl, diese Feier, war eine Opferfeier. Und man musste das Lamm opfern, also opfern. Das war nicht einfach, wie man in einer falschen Weise von Luther angefangen spricht und bis heute manche. Ja, das war einfach, halten wir einfach ein Brüdermahl, ein romantisches Brüdermahl. Das ist völlig verkehrt und eine Illusion und tut in keiner Weise der Heiligen Schrift entsprechen. Auch nicht einmal der jüdischen Feier von damals. Selbst die hatten immer gesagt und das auch ausgesprochen, dass sie beim jährlichen Ostermahl das Lamm musste geopfert werden und sogar geschlachtet werden. Dann erst haben sie ein richtiges Ostermahl gefeiert. Und das Konzil von Trient sagt es auch hier. Also, in dieser Feier des alten Opfers des Pascha und des Mahles des Pascha hat Jesus das neue Pascha eingesetzt. Das neue Ostermahl und Osteropfer. Wir müssen das immer zusammen verbinden. Ostermahl, Osteropfer. Und sich selbst durch die Priester unter den sichtbaren Zeichen von Brot und Wein opfern wollen. Zum Gedenken an seinen Hinübergang von dieser Welt zum Vater, und das Hinübergehen heißt ja auch Pascha, als er uns durch das Vergießen seines Blutes erlöste, der Macht der Finsternis entriss und in sein Reich versetzte. Und dies ist nun jenes reine Opfer, die Eucharistie, das durch keine Unwürdigkeit oder durch keine Schlechtigkeit der Priester, die sie darbringen, verunreinigt werden kann. Von dem der Herr durch den Propheten Malachias vorhergesagt hat, dass es seinem Namen, der groß sein werde unter den Völkern, an jedem Ort als reines Opfer dargebracht werde. Malachias 1,11 ist diese Prophezeiung, dass Gott prophezeit hat durch den Propheten Malachias, dass an jedem Ort und bei allen Völkern, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang, ein reines Opfer meinem Namen dargebracht werden wird. Und der Ausdruck reines Opfer ist wiederum im hebräischen Text ein Fachausdruck für ein Opfer, das unblutig ist, weil die meisten Opfer, wie Sie wissen, im Alten Bund waren ja blutige Opfer im Tempel. Und selbst das Osterlamm wurde ja geschlachtet einmal im Jahr im Tempel. Und das waren nicht diese reinen Opfer, sondern die reinen Opfer hießen damals jene Opfer, die ohne Blutvergießung im Tempel dargebracht wurden, wurden auch dargebracht. Vor allem in Form von Brot, die Schaubrote oder das Opfer Melchisedek als Brot, die Speiseopfer allgemein hießen reine Opfer. Also ein Speiseopfer. Und das ist ja Brot und Wein, eine Speise, Gestalt einer Speise und auch ein Opfer. Und das wird ja dargebracht seither bei allen Völkern, in allen Orten, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang wirklich. Wenn man bedenkt, dass fast jeden Augenblick irgendwo eine heilige Messe gefeiert wird, um den ganzen Globus herum. Und der heilige Apostel Paulus zum Beispiel lehrt auch über das Opfer der Eucharistie in seinem Brief an die Korinther unzweideutig, wenn er sagt, es könnten diejenigen, die durch die Teilnahme am Tisch der Dämonen befleckt seien, nicht am Tisch des Herrn teilhaben. Also der Tisch der Dämonen und der Tisch des Herrn. Und der Tisch der Dämonen, das waren die Opfer, die man den Götzen darbrachte bei den Heiden. Der ganze Kontext spricht von den heidnischen Opfern, wo er das eigentlich verbietet, dass man das nicht daran teilnehmen darf. Und man hat den Götzen geopfert und dann von diesem Fleisch dann gegessen, den Götzen geopfertes Fleisch, und das verbietet der heilige Paulus hier und sagt, derjenige, der an dem Opfer der Götzen teilgenommen hat und das dann auch gegessen hat, der kann nicht am Tisch des Herrn teilnehmen. Das heißt, es ist ein anderes Opfer des Herrn, und wo auch der Herr geopfert wird und dann sein Leib und sein Blut genossen werden. Das, er tut hier eine Parallele setzen. Das ist 1 Korinther 10, 21. Weil er auch den Tisch beides Mal als Altar auch bezeichnet. Altar ist ja ein Ausdruck für Opfer. Und dann schließlich ist die Eucharistie jenes Opfer, das durch die mannigfaltigen Gleichnisse von Opfern zur Zeit der Natur, also noch vor der mosaischen Gesetzgebung von Moses und auch dann während des Gesetzes von Moses, schon vorausgebildet wurden. Noch einmal zum Ausdruck Osterlamm, Osteropfer, Ostermahl. Es ist in unserer Zeit, sprechen manche vom sogenannten Ostergeheimnis der Eucharistie, das österliche Geheimnis, aber in einer unvollständigen Weise manchmal kann man das hören, die dann so ungefähr sagen, ja, die Heilige Messe ist die Feier des Ostern Jesu. Wir feiern das, den Auferstandenen feiern wir. Und das ist falsch, das ist zumindest einseitig, unvollständig, entspricht nicht der Lehre der Kirche als solches, weil hier der Ausdruck Ostergeheimnis verzerrt dargestellt ist, einseitig, nicht so wie die Kirche und der heilige Apostel Paulus und die ganze Überlieferung das verstanden hat. Das Ostergeheimnis Jesu ist wesentlich mit dem Osterlamm, mit dem Schlachten des Osterlammes verbunden gewesen. Also ein wahres Opfer. Eigentlich ist der Ausdruck österliches Geheimnis zutiefst, hat einen Opfercharakter. Weil die Eucharistie eingesetzt worden ist im Rahmen des alttestamentlichen Ostermahles, welches geopfert werden musste, also einen Opfercharakter hatte. Und dann Jesus eigentlich am Kreuz, unser Osterlamm ist, am Kreuz ist er geschlachtet worden, als unser Osterlamm, das ist er. Und dieses Kreuzes, dieses Opfer des Osterlammes Jesu am Kreuz wird eben durch die Heilige Messe vergegenwärtigt. Deswegen in dieser Hinsicht kann man sagen, die Heilige Messe drückt das österliche Geheimnis Christi aus, in erster Linie durch die Hinopferung des Lammes Gottes und dann auch als Folge nur den zweiten Aspekt des österlichen Geheimnisses, die Auferstehung des Herrn, insofern der Leib Christi und das Blut Christi in der Heiligen Messe als Jesus als Verklärter, als Auferstandener unter uns gegenwärtig ist, in seinem verklärten Leib und Blut, also auch mit seinen Wunden, aber verklärte Wunden, und doch sind das Wunden. Und erst in diesem Sinne, also wir feiern in erster Linie wesentlich das Opfer des Osterlammes am Kreuze. Und als Folge die Frucht seiner, sagen wir mal, die Auferstehung des Herrn musste geschehen, damit er die Früchte seines Opfers uns zuwende durch seine Auferstehung und den Sieg seines Opfers offenbart. Und das ist dann die Himmelfahrt, das ist die Annahme des Opfers des Lammes Gottes durch den Vater. Und deswegen sind bei jeder heiligen Messe gedenken wir, wie die Kirche sagt, des Todes des Osterlammes, der Auferstehung, wo der Sieg dieses Kreuzes auf die Kraft dargestellt wird, offenbart wird, und die Himmelfahrt, wo